Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Steinmeier hat heute an die historischen Ereignisse erinnert, die in Deutschland mit dem 9. November verbunden sind. In einer Rede im Bundestag warnte er vor einem aggressiven Nationalismus und forderte die Deutschen stattdessen zu demokratischem Patriotismus auf. Heute vor 100 Jahren, am 9. November 1918, wurde in Berlin die erste deutsche Republik ausgerufen. In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurden Juden angegriffen, Synagogen und Geschäfte zerstört. Und am 9. November 1989 fiel die Mauer.
An helle und dunkle Töne, an Licht und Schatten der deutschen Geschichte, daran erinnere der 9. November, ein Tag der Widersprüche, so der Bundespräsident. Im Mittelpunkt seiner Rede die Ausrufung der Republik vor genau 100 Jahren, als erstes durch den Sozialdemokraten Scheidemann an einem Reichstagsfenster. Der historische Moment später nachgestellt. Die Revolution ein Aufbruch in die Moderne, die Weimarer Republik aber auch Symbol für instabile politische Verhältnisse.
Ja, das Ende der Weimarer Republik führte hinab ins furchtbarste Kapitel der deutschen Geschichte. Aber verehrte Abgeordnete, historisch gescheitert ist nicht die Demokratie. Historisch gescheitert sind die Feinde der Demokratie.
Man dürfe auch stolz sein auf die Traditionen von Freiheit und Demokratie, ohne den Abgrund des Nationalsozialismus zu vergessen. Etwa die Pogromnacht, auch an einem 9. November 1938.
Wir nehmen uns beides zu Herzen. Das, meine Damen und Herren, ist der Kern eines aufgeklärten Patriotismus. Es geht ihm weder um Lorbeerkränze noch um Dornenkronen. Er ist niemals laut und auftrumpfend. Er ist ein Patriotismus mit leisen Tönen und gemischten Gefühlen.
Die liberale Demokratie gerate heute wieder unter Druck. In einer Zeit, in der jede und jeder gefragt sei, sich für sie zu engagieren, etwa zu handeln, wo auch immer die Würde des anderen verletzt wird.
Trauen wir uns, den Anspruch zu erneuern. Es lebe die Deutsche Republik. Es lebe unsere Demokratie.
Die Gedenkstunde endet mit Europa- und Nationalhymne. Erinnert wurde an einen weiteren 9. November 1989, den Mauerfall.
Der Zentralrat der Juden hat heute am 80. Jahrestag an die jüdischen Opfer der Pogromnacht erinnert. An der Gedenkveranstaltung nahmen Vertreter aus Politik, Kirchen und Gesellschaft teil. Ausdrücklich nicht eingeladen waren Politiker der AfD. Zentralratspräsident Schuster sagte, es gebe derzeit geistige Brandstifter, die NS-Verbrechen relativierten. Am 9. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zu offener Gewalt gegen Juden über.
Ruth Winkelmann ist damals 10 Jahre alt, ein kleines Mädchen aus einer jüdischen Familie. Auf ihrem Schulweg am 9. November 1938 sieht sie, wie mehrere Männer in schwarzen Mänteln einen anderen Juden zusammenschlagen.
Ich habe heute noch, wenn jemand mit Schaffstiefeln läuft und dieses Klappern von den Schaffstiefeln, dann geht mir heute noch über den Rücken eine Gänsehaut runter.
Brennende Synagogen, zerstörte jüdische Geschäfte, die Stimmung aufgeheizt durch die Nationalsozialisten. 1300 Menschen werden ermordet oder in den Suizid getrieben, mehr als 30.000 in Konzentrationslager verschleppt. Auch diese Synagoge in der Berliner Riekestraße brannte damals. Genau 80 Jahre später wird hier an die Schrecken der Pogromnacht erinnert.
Auch wenn eines Tages niemand mehr unter uns sein wird, der selbst Zeuge dieses Vernichtungswahns wurde, werden wir die Flamme der Erinnerung nie, nie verlöschen lassen.
Wir erschrecken uns über Angriffe auf Menschen, die eine Kippa tragen und stehen fassungslos vor dem rechtsradikal motivierten Angriff auf ein jüdisches Restaurant im August dieses Jahres in Chemnitz. Das ist eine Form antisemitischer Straftaten, die schlimme Erinnerungen an den Beginn der Judenverfolgung in den 30er Jahren wachruft.
Auch bei Ruth Winkelmann. Ihr Vater wurde im KZ in Auschwitz ermordet. Doch sie glaubt, dass der Staat heute stark genug ist, sich dem Antisemitismus zu widersetzen.
Mit einer Zeremonie ist in Berlin an den Mauerfall und die friedliche Revolution in der DDR vor 29 Jahren erinnert worden. Schüler und Zeitzeugen steckten Rosen in das erhaltene Mauerstück an der Bernauer Straße. Zu dem Gedenken kam auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Müller. Anlässlich des Gedenktages hatte er vor einer neuen Spaltung der Gesellschaft gewarnt.
Der Bundestag hat ein Gesetzespaket beschlossen, mit dem die Arbeitsbedingungen in der Pflege und die Versorgung von Patienten verbessert werden sollen. Mithilfe des sogenannten Pflegepersonalstärkungsgesetzes sollen 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege entstehen, finanziert durch die Krankenkassen. Außerdem ist eine Personaluntergrenze in Krankenhäusern geplant. Das Gesetz soll am 1. Januar in Kraft treten.
Mal eben schnell noch die Augentropfen geben, dann wieder zurück an die Büroarbeit. Pflegekräfte in Kranken- und Altenheimen stehen oft unter Zeitdruck. Ihre Arbeitsbedingungen sollen jetzt aber besser werden.
Wir halten Wort mit dem Pflegestellenförderprogramm, das wir hier vorgesehen haben, mit dem Gesetz, das vorliegt, lösen wir ein, was wir versprochen haben. Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Pflegekräfte, eine bessere Bezahlung in der Pflege. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Pflege in Deutschland.
Bezahlt werden sollen die Pflegekräfte künftig von den Kranken statt von den Pflegekassen. Aus dem System der Fallpauschale werden sie rausgenommen.
Es wird eine vollständige Kostenerstattung in der Pflege geben. Das bedeutet, es gibt keine Möglichkeit mehr, an der Pflege Gewinne zu machen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, mit der Pflege Verluste zu machen.
Von der Opposition gibt es dafür sogar Lob. Aber es gäbe einen Haken. Der Markt für Pflegekräfte sei bereits jetzt schon leergefegt.
Personal, das gestärkt werden soll, muss überhaupt erst einmal vorhanden sein. Was aber fehlt, ist ein umfassendes Konzept zur Gewinnung von mehr Pflegekräften.
Dazu kommt, dass durch die verbesserte Situation in der stationären Pflege Kräfte aus der ambulanten Pflege dahin abwandern könnten. Schon heute werden 2/3 der älteren Menschen zu Hause versorgt.
Da möchte ich von Ihnen wissen, was Sie an der Seite tun, wenn Sie jetzt von dem größten Projekt für die Pflege sprechen.
Fragen, die auch außerhalb des Bundestages gestellt werden. Pflegeverbände fordern, sofort offene Stellen zu besetzen.
Deswegen wird die Zuwanderung von Fachkräften ein ganz entscheidendes Moment sein. Ein großer Baustein in einem Konzert, um die jetzigen Pflegekräfte überhaupt noch entlasten zu können.
Die Bundesregierung verweist darauf, dass weitere Maßnahmen folgen sollen.
Die Grünen starten heute in den Europawahlkampf. In Leipzig begann am Nachmittag ein 3-tägiger Bundeskongress, auf dem die Spitzenkandidaten gekürt werden sollen. Es bewerben sich Ska Keller und Sven Giegold. Außerdem wollen die etwa 850 Delegierten das Wahlprogramm verabschieden. Schwerpunkte sind Asyl- und Umweltpolitik sowie ein klares Bekenntnis zu Europa.
Igor Levit, ein Star der klassischen Musik, spielt die Ode an die Freude. Tatsächlich sind die Grünen bester Stimmung nach 2 erfolgreichen Landtagswahlen. Doch im gesamteuropäischen Kontext weht ein rauerer Wind. Die Grünen wollen die europäische Idee gegen populistische und nationalistische Stimmen verteidigen.
Wenn ich Herrn Orban angucke, wenn ich Herrn Kaczynski anschaue, dann sage ich, es lohnt sich wieder für dieses gemeinsame Europa zu kämpfen, was ökologisch sein muss und was solidarisch sein muss.
Bis Sonntag diskutieren die Grünen ihr Programm zur Europawahl. Klar ökologisch soll es sein, sozialpolitisch eher links. Ein europäischer Mindestlohn wird gefordert, europäische Standards in der Grundsicherung. Mit dem Etikett links tut sich der Grünen-Chef allerdings schwer.
Dass man von seiner Hände Arbeit leben kann und auch möglichst sein Alter finanzieren kann, wenn das links ist, dann was soll dann bürgerlich sein? Das ist doch sozusagen von seiner Hände Arbeit leben. Das würde einem sozusagen jeder Handwerksmeister seinen Kindern ins Stammbuch schreiben.
Die Grünen auf dem Weg zur Volkspartei, offen für Ökos, mehr oder weniger Linke, Konservative. In Chemnitz habe sie sich über Polizisten in Kampfmontur gefreut, sagt die Parteichefin. Denn die Polizei habe dort Teilnehmer einer Kundgebung gegen rechts aktiv geschützt.
Dieses Gewaltmonopol des Staates zu verteidigen, war uns Grünen sicher nicht in die Wiege gelegt. Aber auch das ist jetzt unser Job.
Morgen wählen die Grünen ihre Kandidaten für die Europawahl und hoffen, dass ihr Höhenflug auch im Mai 2019 weitergeht.
Der Unionspolitiker Stefan Harbart soll neuer Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts werden. Darauf haben sich nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und unseres ARD-Hauptstadtstudios die Fraktionsführungen von Union, SPD, Grünen und FDP geeinigt. Damit könnte Harbart Nachfolger des jetzigen Präsidenten Voskuhle werden. Er scheidet 2020 aus dem Amt. Der Weg für einen neuen Warenhausriesen in Deutschland ist frei. Das Bundeskartellamt hat keine Bedenken gegen einen Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof und genehmigte das Vorhaben. Der Wettbewerb sei groß, insbesondere auch im Onlinehandel, hieß es zur Begründung. Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll 32.000 Mitarbeiter beschäftigen. Besonders bei Kaufhof wird befürchtet, dass zahlreiche Stellen gestrichen werden.
Zum ersten Mal sind heute die aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz gemeinsam aufgetreten. Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz stellten sich in Berlin der Frauenunion vor. Sie machten deutlich, dass sie einen fairen Wettbewerb führen wollen. Kommenden Donnerstag beginnt die erste von 8 Regionalkonferenzen, bei der die 3 Kandidaten und weitere Bewerber der Basis ihre Vorstellungen erläutern.
Im Bürgerkrieg im Jemen erschweren neue erbitterte Kämpfe die Lage für die Zivilbevölkerung. Die Vereinten Nationen kündigten an, künftig 14 Millionen Menschen, also fast die Hälfte aller Einwohner des arabischen Landes, mit monatlichen Essensrationen zu versorgen. Im Jemen kämpft die Regierung, unterstützt von Saudi-Arabien, gegen Houthi-Rebellen, die Rückendeckung vom Iran erhalten. Zugespitzt hat sich die Lage im Westen des Landes. Heftige Kämpfe werden aus der Region um die Hafenstadt Hudaydah gemeldet. Dort wurden bei Kämpfen seit gestern 130 Menschen getötet.
Es sei ein Albtraum, sagen die Helfer in Hudaydah. Ständig erschüttern Luftangriffe und Gefechte die Hafenstadt, die zum Nadelöhr auch für Hilfslieferungen geworden ist. Sollten die Regierungstruppen bis zum Hafen vorrücken, dann würde sich die Versorgungslage der Menschen noch einmal dramatisch verschärfen. 70% aller Einfuhren kommen über Hodeidah in den Jemen. Ein Drittel des Landes kann nicht mit Lebensmitteln beliefert werden. Mütter können ihre Kinder nicht ernähren. Ärzte vor Ort berichten, dass die Kindersterblichkeit wieder zugenommen hat. Hilfslieferungen erreichen entlegene Regionen oft nicht, wie hier die Menschen in den Bergen von Hadja. Das liegt auch daran, dass die saudische Luftwaffe viele Straßen und Brücken zerstört hat. Damit das Leid der Zivilisten ein Ende nimmt, hatte die US-Regierung jüngst alle Konfliktparteien, auch Saudi-Arabien, aufgefordert, die Kämpfe sofort einzustellen und über eine Lösung des Konflikts zu verhandeln. Doch diesen Appell ignorieren die Regierungstruppen. Wir kommen gut voran. Gebäude sind geräumt, der Feind verschwunden, verletzt oder tot. Jetzt rücken wir in das Herz Hodeidas vor. Entweder übergeben sie uns die Stadt friedlich oder wir nehmen sie mit Gewalt. Die Regierungstruppen verfolgen vor allem ein Ziel. Sie wollen die Hafenstadt erobern, um den größten Teil der Hilfslieferungen zu kontrollieren und die Houthi-Aufständischen noch mehr unter Druck zu setzen. Die UN sprechen schon jetzt von einer der schwersten humanitären Krisen weltweit.
Die US-Regierung verschärft ihren harten Kurs in der Einwanderungspolitik. Präsident Trump unterzeichnete heute eine Verordnung, nach der illegal über die Grenze von Mexiko eingereiste Migranten kein Asyl erhalten. Er berief sich auf nationale Sicherheitsvollmachten. Asylanträge können künftig nur noch an offiziellen US-Grenzposten gestellt werden. Lange Wartezeiten sind dort schon jetzt die Regel.
In Kalifornien haben mehrere heftige Waldbrände zehntausende Menschen in die Flucht geschlagen. Die Kleinstadt Paradise im Norden des US-Bundesstaates wurde nach Feuerwehrangaben zerstört. Allein hier seien mindestens 1000 Häuser abgebrannt. Starke Winde und sommerliche Temperaturen erschweren die Arbeit der Feuerwehren auch in Südkalifornien. In der Nähe von Los Angeles mussten 75.000 Häuser evakuiert werden, unter anderem in der bekannten Küstenstadt Malibu.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. November.
Der Osten Deutschlands profitiert von Hochdruckeinfluss. Im Westen und Nordwesten sorgen Tiefausläufer für etwas Regen. Sehr mild bleibt es überall. Vom Saarland bis zur Mitte regnet es heute Nacht zunächst etwas, sonst teils Wolken, teils klar. Vor allem im Süden bildet sich Nebel. Nach dessen Auflösung scheint von den Alpen übers Erzgebirge bis zur Oder häufig die Sonne. Im Westen und Nordwesten, später auch in der Mitte, fällt dagegen zeitweise Regen, dazu windig. Am Niederrhein heute Nacht bis 10, am Alpenrand um 0 Grad. Dort morgen bei Föhn nahe 20, im Dauernebel an der Donau knapp unter 10 Grad. Am Sonntag wechselhaft, im Westen und Nordwesten weiterhin windig, im Süden später freundlicher. In der neuen Woche teils Wolken und zeitweise nass, teils freundlich. Dabei bleibt es viel zu mild für die Jahreszeit.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Erbe der Novemberrevolution, Bundespräsident wirbt für aufgeklärten Patriotismus und letzte Zeitzeugen erinnern an die NS-Barbarei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.